wer kommt zum Chaos-Seminar, Nummer, weiß ich nicht.
171, glaube ich.
171, okay. Also, und ich spreche heute über Ruby. Und ich muss aber vornherein sagen, dass nicht alles, was ich erzähle, unbedingt wahr sein muss. Es gibt auch gefälschte Statistiken. Und ja, oft sind auch Halbwahrheiten dabei. Und wie gesagt, immer schön selber aufpassen. Genau, das ist der Ruby, das Ruby-Logo. Man hat es bestimmt schon mal gesehen. Eigentlich ist Ruby nämlich recht bekannt. Vor allem in Amerika und Japan. Weil, wenn man sich überlegt, wo Ruby herkommt, da war das ziemlich lange eine japanische Sprache. Und der Typ hat sozusagen erfunden. Und die Sprache gab es schon länger. Und irgendwann kam dann, sag ich mal, so ein Framework, was die Sprache hier in Europa populär gemacht hat. Weil früher die Sprache gab es in Japan, aber hier hast du nicht wirklich Dokumentation dazu gefunden und war einfach nicht so bekannt. Wenn man sich jetzt überlegt, also, er heißt Mats und der hat natürlich an der Uni Compiler studiert und Doktor gemacht und hat da irgendwann Ruby geschrieben. Der ist inzwischen, arbeitet bei Heroku. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt irgendjemand Heroku? Zwei. Also man kann einfach, das ist so eine Hosting-Plattform. Und was man zu Mats, also dem Macher, wissen muss, der war so ein Perl-Fan. Ich persönlich kenne gar nicht wirklich Perl. Ich habe es halt mit reingenommen, weil es viele sagen, es ist wichtig. Und es hat wohl irgendwie, zu mir hat man gesagt, Perl ist eigentlich alle Sprachen und deswegen kann es wie Ruby sein. Aber kann ich nicht genau sagen. So, und dann ein wichtiges Prinzip bei Ruby ist nämlich das Principle of Least Surprise. Da gibt es nämlich ein schönes Zitat von dem Mats. Das Prinzip der geringsten Überraschung ist das Prinzip meiner geringsten Überraschung. Und es ist das Prinzip der geringsten Überraschung, nachdem du Ruby sehr gut gelernt hast. Weil dieses Principle of Least Surprise wird oft missverstanden, dass Programmierer kommen und sagen, ja, das überrascht mich jetzt auch. Und dann hat er irgendwann mal drauf gesagt, ja, das ist auch nur so gemacht, dass mich nicht überrascht. Okay, kurze Fakten über Ruby. Es ist nämlich eine sehr objektorientierte Sprache. Das sehen wir nachher noch. Und es ist halt eine Scriptsprache. Was ich persönlich cool finde an Ruby, es hat eine sehr, sehr große Library. Ich glaube, zeitweise, wenn nicht immer, ist Ruby die meistvertretene Sprache auf GitHub vom Source Code her. Es gibt wirklich viel. Also, ich glaube, man muss eigentlich fast nichts mehr selber machen. Und noch so ein anderer Fact, der in Ruby anders ist wie in anderen Sprachen. In Ruby ist erstmal alles true, außer nil und false. Also, nil ist sowas wie null. Also Truthy heißt, es evaluiert zu True, wenn ich zum Beispiel eine Frage oder so. Und zum Beispiel 0 ist in vielen Sprachen false, gut. Und damit Ruby ist 0, meine ich doch True. Genau. Genau. Ja, wir sehen es aber auch nachher noch. Beziehungsweise in Ruby ist halt alles true, außer nil und false. So. In Ruby ist auch alles ein Objekt, außer ein, zwei Kleinigkeiten, aber eigentlich ist alles Objekte. Auch Klassen sind Objekte und Methoden sind Objekte und.
Das heißt, dass Objekte automatisch einen Wahrheitswert haben, nämlich true.
In Ruby ist alles true, außer nil und false. Das ist halt so. Principle of Least Surprise, alles ist true, außer null und false.
Ich bin überrascht jetzt.
Dann hast du noch nicht gut Ruby gelernt. Nee, also.
Nee, aber da können wir ja, dass es gewisse Dinge gibt, die gar keinen Wahrheitswert sind. Wenn man dann fragt, ist es true oder false, dann sagt er, hä?
Genau, also ich habe so das Gefühl, dass dieses hä, das gibt es eigentlich nicht wirklich in Ruby. Und ein bisschen so.
Wie sieht es denn aus mit dem Lernstring oder Lernliste?
Also, der leere String ist, denke ich, auch true. So, die leere Liste, das ist schwierig, weil, was meinst du damit? Das gibt es erstmal so nicht. Aber Wenn du damit Blair Mary meinst, ich denke, der ist auch true. Ich habe noch ein Zitat von dem Max, was nämlich irgendwie in Ruby, so ist mein Eindruck, so ist, dass das ist so ein bisschen wie Religion. Weil die Leute, die Ruby gut finden, die finden ziemlich alles in Ruby gut und die, die Ruby doof finden, die mögen eigentlich nichts an Ruby. Und Ruby programmiert man auch nicht nur wegen der Sprache, sondern auch einfach, das macht einfach Spaß. Und so geht es auch vielen anderen Ruby-Leuten. Deswegen ist die Community in Ruby recht eifrig dabei und die sind sehr positiv und bringen ganz viele Leuten bei und es gibt ganz viele Tutorials. Das ist, ich sag mal, ein bisschen wie so eine kleine Religion. Und das hat auch irgendwie mal gesagt, bei Ruby ist es wichtig, wie man sich fühlt während dem Programmieren. Weil Ruby ist auch eine Sprache für den Programmierer. Ja, es ist hauptsächlich designed, dass der Programmierer halt einen möglichst leichten Job hat. Okay, jetzt geht es nochmal. Okay, aber jetzt sieht man schon ein bisschen Code. Und zwar noch vom Zitat hier, ich habe recht hoch gesponnen sowas. Und dann habe ich hier ein bisschen Code. Und wenn man jetzt auf den Code schaut, auch wenn man jetzt nicht Programmierer ist, eigentlich kann man doch recht gut erkennen, was hier passiert. Die erste Zeile ist ein Kommentar, die zweite Zeile ist irgendwie ein Assignment, dritte Zeile fängt irgendwie ein Hash an und am Ende gebe ich irgendwie einen String aus. Und bei dem String gibt es halt so kleine Besonderheiten, wenn ich da so ein Hash mache und dann geschweifte Klammern, dann kriege ich so Also wenn ich da geschweifte Klammern mache, dann kann ich sozusagen so String-Interpolation machen. Das heißt, was wird denn hier am Ende ausgeprintet? Fragen wir mal so. Genau. Ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert. So. Und
Punkt Upcase heißt, es wird großgeschrieben, oder?
Genau, Upcase ist gut, verdammt, wird großgeschrieben. Und was ist das für ein Zitat? Zitat steht Quark. Also kommt am Ende raus, Putz. Was ist das für ein Quark? Putz ist dann auch sowas wie Printline, einfach Print mit neuer Newline.
Du hast nicht ASCII-Zeichen verwendet, das ist ja gerade gemacht, hat, glaube ich. Mhm. Nach Putz ist in der UDF-8 sofort.
Gar nicht.
Groß sind es nicht ASCII-Zeichen?
Das juckt Ruby gar nicht, was du da für Zeichen reintust.
Macht das dann Standard, aber es ist okay.
Ich glaube schon, ja. Also ein Ü oder Umlaute ist alles kein Problem, es ist glaube ich alles UTF-8. Das hat sich aber mit irgendwie Ruby 1.9 erst geändert, wir sind jetzt bei 2. irgendwas. Da gab es davor Probleme. Irgendwie so.
Deswegen benutzt Metasploit noch so ein 1.8er oder sowas. Achso, okay.
Okay, also weiß ich nicht, aber da hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich glaube, jetzt ist gar kein Problem mehr. Ja genau, also ich noch ein bisschen zu Assignment. Das kennt jeder. Und auch das A,B ist gleich 1.2. Ich glaube, das gibt es auch in einigen anderen Sprachen. Und
A-1 und B-2.
Genau. Ist aber ziemlich doofer Stil. Eigentlich sagt man ein Assignment, eine Zeile.
Und stört sich das nicht dran, dass du A vorher ein String war?
Nö, das ist kein Problem. Also dann haben wir wieder ein A durch 1. Oder A 1. Bei dem C, was ich ganz nett finde, man kann, wenn man Zahlen nimmt, kann man öfters Unterstriche einsetzen, weil so kann man direkt sehen, A 1.000.000. Das geht in anderen Sprachen nicht. Die Zahl, die Unterstriche sind einfach sowas wie Platzhalter, einfach zum Lesen für den Programmierer. Die sind auch, du kannst die reintun, wenn du willst, aber die machen es einfach schön leserlich.
Kann ich da auch zwei Unterstriche nebeneinander?
Sorry. Das ist eine gute Frage. Also du meinst. Du meinst sowas irgendwie 1.0.0. Also das, ich würde mal sagen, das widerspricht dem Sinn diesen Unterstrichs, nämlich irgendwie das Google Kennbar zu machen. Ich wir können könntest nachher mal probieren, wenn wir dran denken.
Und wenn du jetzt C ausgibst, dann gibt aber ohne Unterstriche aus.
Genau, eine Million. Wir haben auch gerade schon Hash gesehen. Hash hat ja irgendwie immer mehrere Namen. Ich nenne es halt einfach mal Hash, Key Value.
Davon hättest du die Schachtel?
Ich denke.
Klar.
Klar, ja. Was wichtig ist beim Hash, das hat mich irgendwie lange verwirrt, und zwar gab es auch eine recht große Änderung, nämlich diese Schreibweise. Du kriegst nämlich erst ab 1.9 gibt es diese Key 1 Doppelpunkt und dann eine String-Schreibweise. Davor gab es bloß diese Rockets, hatten die, glaube ich, genannt. Diese
Pfeile.
Diese, genau, diese Pfeile.
Was heißt denn das Scroller? For Key 2 in dem Ort halten?
Hier?
Unten, unten. Doppelpunkt.
Genau, das ist irgendwie so ein Colon vor dem Key
1. Hier, genau. Es kommt gleich. Also, was ich sagen will, das ist die alte Schreibweise. Die sieht man oft noch, weil ganz viele, die Schreibweise noch drin haben, schreiben auch die. Das ist die neue. Ich bin jetzt hauptsächlich die hat einen Unterschied. Die alte Schreibweise, die funktioniert halt auch. Ich kann nämlich auch Hashes machen, wo vorne ein String ist. Das hier vorne ist nämlich kein String, das nennt man Symbol. Und ich kann auch mit der alten Schreibweise hier als Key eine Zahl haben. Okay? Also das ist der Unterschied. Ich glaube, die zwei Dinger gehen bloß mit der alten Schreibweise. Nee, Moment mal, sorry. Das hier geht nur mit der alten Schreibweise und das hier geht auch nur mit der alten Schreibweise. Mit der neuen kriegst du bloß sowas.
Aber die Schreibweisen kann man schon mischen wahrscheinlich, oder?
Das kann man mischen. Also es funktioniert immer beides. Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben.
Also Doppelpunkt Key 2, File Value 2 ist das gleiche wie Key 2, Doppelpunkt Value 2.
Mhm. Ja. Also die das hier nennt man Symbol, aber das kommt in der nächsten Folie. Was geht nicht?
Was du da hingeschrieben hast.
Welches?
Der Doppel-1K.
Ja, das ist ja auch mal das nicht. Das sagt wir schnell die Underscore in der
Welt. Okay. Okay. Also das geht nicht. Gut. Genau, hier nochmal String-Interpolation. Ich kann auch in diesen Curly Braces, da kann ich auch addieren und irgendeinen Ausdruck haben, der evaluiert dann, da kommen so 11 Zwerge, sind weniger als 12. Und der Sinn des Lebens ist 1 durch 0. Und dann kommt sowas wie, der Sinn des Lebens ist Zero Division Error. Da. Das ist jetzt die Schreibweise, wie ich das im Terminal machen würde zum Beispiel. Beziehungsweise. Ich zeige das gleich in den Terminal, dann kann ich die Präsentation noch mal kurz ein bisschen schließen. Das ist einfach, wenn du das so in diesen Ruby-Interpreter eingibst, dann liefert er dir das ja zurück. Also das hier ist das hier. Gerade eben von den Symbolen. Was sind Symbole? Das ist ein bisschen schwierig, weil das gibt es in anderen Sprachen nicht unbedingt so. Beim Symbol ist es nämlich ist es grob so. Ein Symbol existiert eigentlich hauptsächlich mal wegen dem Namen. Da schreiben jetzt einige auf. Symbol hat auch viele andere Gründe. In Ruby ist alles ein Objekt und ein Symbol ist auch ein Objekt, aber das ist ein Objekt mit einer eindeutigen ID und es gibt es auch tatsächlich dann nur einmal. Wenn ich zum Beispiel einen String mache und ich mache irgendwie den String Zwerg und ich mache noch einen String Zwerg, dann haben die zwei unterschiedliche Objekt-IDs. Wenn ich das Symbol mache, Symbol Zwerg mit dem Doppelpunkt davor, dann wird ein Symbol-Objekt gemacht und es hat eine ID. Wichtig dazu ist auch, dass sobald ich eine Methode definiere oder eine Klasse, dann kommt automatisch in so eine Symbol-Tabelle dieses Symbol dazu. Das Seminar, ich mache nachher eine Anwendung, da erkläre ich das alles nochmal, da ist das dann auch nochmal ein bisschen klar. Java. Okay. Lambdas kennt man vielleicht auch aus anderen Sprachen. So anonyme Funktionen. Und in Ruby ist es eigentlich nichts anderes. Effektiv geben die auch nur einen Wert zurück. Und da habe ich zum Beispiel ein Lambda. Es ist recht einfach, weil ich habe hier ein Lambda, das nenne ich erstes Lambda. Definiere ich mir so ein Lambda. Diese Curly Braces sind hier ein Block, das kommt als nächstes auf. Und dann kann ich ein Lambda aufrufen, indem ich einfach Lambda.call mache. Und was dann passiert, ich denke, man kann es sich denken, aber dann gibt er mir halt den String Hallo Welt zurück. Das ist jetzt eigentlich das einfachste Lambda, was man so bauen kann. Dann habe ich noch ein anderes. Genau, da habe ich auch ein Lambda, das kriegt auch wieder einen Block. Und da habe ich hier n mal 2, wenn ich jetzt erstes Lambda.com habe, sorry, eigentlich muss es hier natürlich double heißen. Dann kriege ich 20 raus. Ganz normale anonyme Funktionen kennt man eigentlich. Gibt es auch in Ruby. So, dann als nächstes Methoden. Kann man sich auch ganz einfach vorstellen. Methoden definiere ich nämlich, indem ich einfach def mache. Dann kommt der Methodenname. Dann könnten Argumente kommen, was jetzt hier nicht kommen. Rumpf und schließen tue ich es mit end. Genau, P ist put, einfach abgekürzt. So, die nächste Methode ist, da ist genau das, da habe ich Argumente, ist eigentlich auch klar. Hier dieses B ist gleich 2, das ist so ein Default-Parameter. Wenn ich die Methode 2 aufrufe mit A, nur mit A, dann macht es plus 2, aber ich muss B nicht einen Wert geben, aber ich kann. Default-Parameter gibt es auch überall eigentlich. So. Achso, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich auch so Sachen wie Bararcs, dass ich 1 bis n Argumente haben kann. Es gibt alles, aber ich möchte nicht so ultra viel erzählen, weil ihr solltet auch noch selber was anschauen. So. Blöcke ist so eigentlich das Konzept, was als ich Ruby mir angeschaut habe, so. Das macht, glaube ich, eigentlich am meisten aus. Das ist so. Das macht Ruby eigentlich so zu Ruby. Zumindest wenn ich das irgendwie anschaue. Block ist grundsätzlich mal nur ein Stück Code. Ein Block ist auch tatsächlich kein Objekt. Und ein Block kann ich auch nicht in einer Variable speichern. Block beginne ich mit Do, dann kommt der Body und dann End oder geschweifte Klammern. In Ruby ist es eigentlich so Ruby-Stil, wenn man halt für mehrzeilige Blöcke Do benutzt und dann End oder für einzeilige Blöcke nehme ich die geschweiften Klammern. So. Und ich kann im Block auch Parameter mitgeben. Das sind dann diese Pipes. Also hier habe ich einen Block mit zwei Parametern, Parameter 1, Parameter 2. Und dann kommt der Code vom Block und dann kommt letztendlich End. Okay. Und was bringen Blöcke? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Methode hier anschaue, define Block Method, p Block Start, yield if Block Given, p Block Ende. Ich würde jetzt eigentlich gerne da mal ein Terminal hochschieben und da vielleicht mal sowas wie einen Editor aufmachen. Dann vielleicht nehme ich so einen Ruby-File drin. Und mal diese Methode schreiben. Du könntest es auch theoretisch rauskopieren. Also, was hier grundsätzlich passiert, ich kann eine Methode in den Block mitgeben Und Yield ist sozusagen das Keyword, um den Block dann aufzurufen. Also ich gebe jetzt von hier zum Beispiel hier so einen Block mit, sowas. Beziehungsweise ich. Ich kann sowas machen wie Block Method. So, und dann mache ich zum Beispiel Hallo Welt. Und was dann passiert, ist, wenn ich die Methode Block Method aufrufe, mit dem Block, den ich hier mitgebe, ist ein Einzeiler, nämlich geschweifte Klammern, kommt einfach Block Start, Hallo Welt, Block Ende. Sorry, hier müsste noch sowas wie ein Putz hin, dann wird es auch wirklich gegründet.
Was macht das für einen Unterschied zu einer normalen Funktion? Ich könnte das selber auch mit einem normalen Aufruf machen oder mit der Funktionsspalte in einer Programmiersprache.
In einer anderen Programmiersprache kannst du das machen. Nee, also das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu verstehen. Es gibt nämlich drei Arten in Ruby. Es gibt Blöcke, Lambdas und Procs. Und ich habe vorhin schon gesagt, Blöcke sind keine Objekte und können nicht in Variablen gespeichert werden. Procs sind fast das Gleiche, außer dass sie Objekte sind und Variablen gespeichert werden können. Und das ist ein bisschen kompliziert. Du musst erstmal akzeptieren, dass sozusagen ein Block ein Stück Code ist, dem ich Parameter mitgeben kann. So. Und dann kommen wir nämlich zu so einer Beispielfunktion. Wenn wir jetzt, ich habe immer ein bisschen neue Syntax dabei. Das hier ist so ein Shortcut für Array of Strings. Da habe ich nämlich jetzt ein Array mit Alfred, Bertha und Cäsar. Okay? Und dadurch, dass Strings Objekte sind, habe ich Methoden darauf, mit denen kann ich per Punkt zugreifen. Und wir wollen uns jetzt zum Beispiel so eine Methode bauen, each with index. Und was dann passieren soll, ist, die erwartet einen Block und der Block erwartet zwei Parameter, nämlich den Namen und den Index. Und dann wollen wir ausgeben, puts Nummer, Index plus 1 ist Name. Also was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass sowas kommt wie 1 Doppelpunkt, Alfred ist ein cooler Name, 2 Doppelpunkt, Bertha ist ein cooler Name, 3 Doppelpunkt, Cäsar ist ein cooler Name. Wir bauen sozusagen einen Iterator und das macht es eigentlich ziemlich mächtig. Jetzt ist halt das Problem, wenn ich mir jetzt so einen Iterator anschaue, das ist schon wieder das nächste in Ruby. In Ruby kann ich Klassen einfach wieder aufmachen. Das heißt, es gibt ja die Klasse Array von Ruby an sich. In Ruby mache ich sie einfach wieder auf. Das nennt man irgendwie Monkey Patching. Das finden manche Leute uncool. Das kann man bestimmt auch besser lösen durch Module und so. Aber das ist, darüber spreche ich gar nicht. Das geht und das führt zu lustigen Sachen. Also ich habe es vorhin nicht hinbekommen, aber eigentlich dieser Mats-Name, der auf Japanisch war, ich wollte die Ruby-Dokumentation noch eine Methode dazufügen, nämlich translate to Germany oder to German. Und das wäre keinem aufgefallen, weil alles, was ich gemacht hätte, ist in meinem Ruby-Terminal die Klasse Array Monkey gepatcht mit einer Methode translate. Und dann würde sich das so anfühlen, als hätte die Array-Klasse eine Methode translate. Yield ruft den Block auf, den ich mitgebe, mit den Parametern. Deswegen zeige ich genau jetzt die Sache. Ich erkläre es nämlich jetzt. Und zwar, also ich öffne die Klasse Array, weil dann kann ich, wie im Beispiel, haben wir auch hier einen Array gehabt und auf dem Array wollen wir sozusagen diesen Iterator definieren. Auf alle Arrays. Also wenn ich hier die Klasse Array öffne und dann die Methode definiert, dann haben nachher alle Arrays in Ruby die Methode. So, dann nenne ich die mal define own each with index. Es gibt natürlich schon eine Methode each with index. Da habe ich hier sowas wie eine Zählervariable. Und wir haben in Ruby auch Weilschleifen, wir haben auch Vorschleifen, aber Vorschleifen sind tatsächlich extrem selten benutzt. Die haben nämlich keinen eigenen Scope und alles, was man in Ruby iteriert, macht man eigentlich über Iteratoren. Und wenn ihr jetzt die Zeile hier seht, ist es nämlich recht einfach, einen eigenen Iterator zu schreiben. Weil alles, was ich nämlich mache, ist, ich habe hier eine Methode erwartet implizit einen Block. Und einen Block rufe ich mit Parametern auf, wenn ich yield benutze. Okay? Das heißt, was hier passiert ist, ich gehe durch den Array durch mit self ist sowas wie this, ja, kennt auch jeder, dann meine ich den Array an sich. Solange ich kleiner als die Länge vom Array bin, rufe ich den Block mit den zwei Parametern auf, current, current ist dann mein Index und self-current ist sozusagen der Platz im Array. Und dann erhöhe ich natürlich hier die Zählervariable um 1 und das Ganze bricht ab, wenn ich kleiner bin als array.length. Und dann habe ich nämlich genauso einen Iterator gebaut, der genau das tut, dass wir nämlich hier Index 1 und dann Hallo Welt, ich bin ein neuer Iterator. Leider kriege ich es irgendwie nicht hin, hier das Terminal richtig zu öffnen. Ich würde mich eigentlich gerne euch das Terminal dann mal runterschieben. So. Genau, IRB ist die Ruby-Interpreter-Shell. Jetzt können wir mal hier zum Beispiel das hier dazu. Okay. So, jetzt sieht man auch hier Doppelpunkt own unterstrich each with index. Der Doppelpunkt ist Zeichen für das Symbol. Es wurde jetzt gerade auch ein Symbol angelegt mit genau dem Namen. So, und jetzt können wir sogar, jetzt nehmen wir mal ein Array.
Diese Einwirkungen machst du jetzt mit Spaß oder musst du die machen?
Ich muss keine Einwirkungen machen, nicht wie in Python. Und ich habe Einwirkungen in Ruby sind meistens 2 Spaces. Das sieht vielleicht im Video hier aus. Ich muss ehrlich sein, das ist das falsche Terminal. Kann auch sein. Kann auch gut sein. Okay, also jetzt rufen wir mal die Methode auf. Und hoffentlich kommt das raus, was wir wollen. Nämlich hier Index 0. Okay.
Aber ich kann bei dem auch another block angeben. Also, nee. Muss ich das kurz Index 0 immer machen, weil ich dann das noch anders machen?
Nee, der Block, den du hier jetzt mitgibst. Ja, genau. Du kannst irgendwas anderes.
Also, ich kann auch was anderes ausgeben lassen.
Ja, du könntest hier auch Hallo Welt ausgeben und dann würde trotzdem mal 6-mal Hallo Welt ausspucken. Das ist ja das Schöne, der Block kann jetzt variabel sein. So hast du ein bisschen Wiederverwendbarkeit. So schreibst du halt einmal deinen Iterator. Anderes Beispiel, was oft gemacht wird, ist so ein Reverse-Operator, dass du von hinten die Dinge durchgehst. Ja, du hast eine Frage?
Ich habe eine Frage wegen diesem Symbol. Mhm. Und zwar hat er gerade angezeigt, Colon und Feature of Index. Mhm. Was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel eine andere Klasse habe, zum Beispiel einen Hash oder sowas, und ich definiere die Funktion mit dem gleichen Namen?
Also deine Frage ist, du definierst jetzt eine Methode, die es schon gibt.
Also beziehungsweise die gleiche Methode in anderer Klasse.
Das müsste eigentlich ohne Probleme machbar sein.
Okay, weil es wird mir nicht so richtig klar, wie das jetzt mit dem Scope von dem Symbol ist. Ich dachte am Anfang, es wäre global gewesen.
Also Symbole, es ist halt falsch, wenn ich das sage, aber man kann sich vorstellen, Symbole sind eigentlich sowas wie Strings. Bloß, dass bei Symbolen nicht wichtig ist, was ich für ein Objekt mache, sondern bei den Symbolen geht es um den Namen. Ich habe mal gehört, dass es in irgendeiner Sprache, wo ich den Namen vergessen habe, sowas heißt, da heißt sowas, da gibt es sowas Ähnliches, da heißt Static. Aber es geht bei Symbolen nicht um das Objekt des Symbols eigentlich, sondern es geht um den Namen. Wir sehen das auch nachher, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen beeile, dann komme ich gleich hin. Dann sehen wir nämlich, wozu dann Symbole, wann die eigentlich benutzt werden. Das ist recht intuitiv, wann eigentlich ein Symbol benutzt wird. Okay? Also jetzt, vorhin schon gespoilert, aber es war jetzt recht viel Code, lots programming, wenn die Syntax. Ich muss natürlich noch die wichtigen Sachen erwähnen, sowas wie if, das gibt es natürlich auch in Ruby. Da nenne ich else if, else end. Das ist einfach Syntax, wenn ihr es eh nicht verwendet, aber es gibt es auch in Ruby. Was es in Ruby auch gibt, das ist ein unless. Das ist sowas wie if, bloß die Condition negiert. Da gibt es Glaubenskriege in Ruby, ob man das benutzen soll oder nicht, weil die einen finden es voll cool, die anderen finden es voll doof. Dann will ich noch ganz kurz was zur Objektorientierung in Ruby erzählen. Das Wichtige dabei ist, ich habe ein paar Sachen rausgelassen, weil ich merke jetzt schon, dass die Zeit ein bisschen knapp wird. Ist auch nicht schlimm.
Du weißt es eigentlich.
Ja, aber wir wollten ja so essen und so. Also, ich fange. Also, ich mache ein Objekt. Das mache ich einfach mit object.new. Object ist ja die Klasse Object. Objekt. So, jetzt habe ich ein Objekt erzeugt. So, jetzt kann ich auf dem Objekt eine Methode definieren. Und zwar nur auf diesem Objekt. Das nennt man in Ruby-Welt dann Singleton Method. Da haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal darüber unterhalten. In Ruby ist es so eine Singleton-Methode. Weil sobald das Objekt weg ist, ist auch die Methode weg. Okay. Jetzt mein Beispiel für so eine typische Auto-Standard-Klasse. Und zwar, jeder, der mal objektorientiert programmiert hat, kennt auch das. Ich habe hier sowas wie einen Konstruktor. Der kriegt eine Farbe und eine Marke. Und dann habe ich hier sowas wie Instanzvariablen. Und sowas, das ist eine Klassenvariable. Die ist nämlich, gehört dann zu der Klasse. Und hier habe ich so Methoden, das nennt man dann Getter und Setter. Das Wichtige ist hier, später, wenn man Ruby schreibt, dann schreibt man irgendwie Auto.Marke, Leertaste ist gleich Marke oder ist gleich VW oder BMW oder irgendwas. Ja. Und aber eigentlich ist das bloß Sugar für diesen Methodenaufruf hier. Methoden können nämlich in Ruby am Ende Fragezeichen ist gleich ein Ausrufezeichen haben. Okay. Also ich meine, das kennt jeder. Was hier jetzt noch die Besonderheit ist, dass sobald ich ein Auto mache mit Auto.new, dann zählt hier der Counter hoch Anzahl und dann kann ich nachmachen Auto, also Großauto.count und dann kriege ich die Anzahl an insgesamt Autoobjekten.
Das Anzahl ist nicht direkt zu zweit, oder?
Ist es, nee. Frage?
Ja. Kann ich theoretisch auch mal einen Destruktor machen, dass die zerstört wird, die Klasse, und dann wieder runtersetzt oder kann die Klasse nicht zerstört
werden? Also, ich kann dir ehrlich gesagt sagen, das glaube ich nicht, dass das gibt. Ich glaube nicht. Wir wollen hier schön einfach bleiben. Wir sind bei Ruby. Wir machen es uns nicht schwer, wir sind ja einfach. Dieses ganze Code-Gefrickel hier, wer mal so auf so eine Java-Klasse zum Beispiel gesehen hat, der weiß, oh, bloß mit Eclipse auto-generieren von irgendeiner geschriebenen normalen Klasse sind schon 100, 200 Zeilen. In Ruby mache ich einfach so eine Methode, die nennt man, die heißt AttributeReader. Und die kriegt dann zwei Symbole, weil bei den Symbolen geht es wieder um den Namen. Okay. Und da gebe ich denen dann sowas wie AttributeReader, der macht mir dann so Getter-Methoden und der AttributeWriter, der macht mir auch so Setter-Methoden für Farbe und Marke. Und den Konstruktor bleibt gleich. Also das ist einfach.
Das Add-Symbol jeweils?
Also das Add-Symbol, die Doppel-Add-Symbol, das sind Klassenvariablen. Okay. Und Add-Symbol sind Instanzvariablen.
Also nicht so was wie Return oder.
Es gibt auch einen Return, aber brauchst du eigentlich nicht. Also kannst du auch mal benutzen, aber letztendlich wird grundsätzlich die letzte Zeile zurück returned.
Also wenn da steht Add Farbe, dann wird ja eine.
Dann kriegst du Add Farbe zurück.
Methode, eine Methode definiert.
Genau.
Und die gibt dir irgendwie die Farbe zurück.
Genau.
Genau. Also das ist eigentlich so was wie ein Return.
Das ist ein Return, also das gibt's auch. Ich kann hier auch Return at Farbe so hinschreiben, aber ich muss nicht. Es gibt das Return Keyword und das kann man auch benutzen und das returnt auch in Value. Aber es ist.
Steht da implizit und nicht in dem Add sozusagen.
Nee, das hat mit dem Add nichts zu tun. Add heißt tatsächlich Instanzvariable. Und Doppel-Adds sind die Klassenvariablen, also die Variablen, die zu Auto gehören, nicht zu einem Objekt des Autos. Okay.
Dann können wir bisher noch nicht viele Variablen zählen, weil die Hände noch nicht so viele Ads sind.
Ja, also Wir kommen.
Das ist sonst das, was man bei Programmiersprache viel früher sieht, dass es Variablen gibt.
Ja, ganz am Anfang die Variablen, das waren.
Im ersten Beispiel waren Variablen.
Variablet?
Nein.
Nein, das waren ganz normale. Ja. Zum Beispiel das Boot oder so. Ja, das sind auch alles.
Warum steht da jetzt nochmal S? Wie was?
Das sind Instanzvariablen. Das sind dann die Variablen von dem Objekt, das dann erzeugt wird. Heißen doch Instanzvariablen.
Mhm. Ja. Aber das sind ja auch selber Objekte, oder was?
Nein. Das sind keine Objekte.
Wie jetzt? Nicht alles sind
Objekte. Das habe ich gesagt. Fast alles sind Objekte.
Bis auf die Variable.
Bis auf die Variable.
Die Variable, die keine sind.
Genau. Ich komme auch jetzt noch, ich glaube, jetzt kommt noch ein Beispiel, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Methode ein Objekt ist. Genau. Es kommt nämlich, es gibt eine Methode, die hieß Method Missing. Und jetzt mache ich mal einen Test. Jetzt definiere ich mir ein Objekt. Und auf dem Objekt rufe ich die Methode Testen-Methode auf. Also weil genau das passiert hier, ich habe hier ein Objekt und Punkt Testen-Methode, jetzt rufe ich die Methode Testen-Methode auf. Und das, was passiert jetzt? Ich habe jetzt auf dem Objekt, oh, ich habe noch keine, die Methode Testen-Methode kommt nicht vom Objekt und die wird auch nicht vererbt, die gibt es einfach nicht. Was ich jetzt tun kann in Ruby, ist, dass ich mir diese Methode überschreibe, Method Missing. Die wird nämlich aufgerufen, wenn die Methode, die ich auf einem Objekt aufrufe, nicht gefunden wird.
Bist du dir sicher, dass es funktioniert, wenn du die Methode aufrufst und die Methodendefinition danach bringst?
Nee, das funktioniert natürlich nicht. Also muss ich schon tauschen.
Ich dachte, das ist Sprache, die machen
sowas. Nee, das funktioniert nicht. Du hast schon recht. Ich muss die Method Missing Methode definieren und dann ist die wie so eine Art Callback und dann aufgerufen. Und was dann passiert ist, Putz, M gibt es hier nicht. Also wenn ich jetzt sowas mache wie Object, New, Punkt, neue Methode, dann kommt, neue Methode gibt es hier nicht. Okay. Das, damit kann man ganz viel coole Sachen bauen und ganz komische Sachen.
Ich mag ein bisschen Freude. Wie kann ich denn global für alle Klassen die Methode Putz überschreiben?
Das ist ganz einfach. Du nimmst, glaube ich, du nimmst Object, du machst die Klasse Object auf. Und dann machst du einfach dev putz. Und dann hast du die Methode.
Putz ist auch eine Methode, etwas, was du mit Funktion durchschreibst.
Oder ist es ein Block?
Nee, Moment, sorry. Nein, du. Ich glaube, die Klasse, die du aufmachen musst für die Putz-Methode, ist die Kernel-Klasse. Du machst also class kernel und dann machst du dev putz und dann kannst du putz überschreiben. Ja.
Das ist ein bisschen mit der Not für das eine Objekt O verschrieben und nicht mehr alles in.
Nee, also Method Missing für die Java-Leute kann man sich vorstellen, das ist wie so die ToString-Methode. Die gibt es überall, aber du musst die halt erst mal.
Ja, mit dem Quadrat schreibe ich nur für das Objekt O und nicht für alle.
Genau, das ist jetzt eine Singleton-Method. Ja, also nur für das Objekt O. Du kannst natürlich auch für Klassen die Method Missing-Methode definieren. Das geht, das ist aber jetzt hier nur das Beispiel, dass es funktioniert.
Und
es funktioniert.
Ich glaube, das O würde ich verstehen, weil wenn ich sage Object Track, wo die Minuten testen würden,
nee, sorry. Also, du machst hier mit Object New ein Objekt.
Ja.
Okay? Und wie schon gesagt, das müsste natürlich drüber stehen. So, und. Achso, ja, du hast recht. Ja, das geht nicht. Ja.
Also, ich muss jetzt erstmal das neue Objekt machen, dann muss ich die Methode überschreiben und dann muss ich testen.
Genau. Genau, sorry, du musst es natürlich ausbilden. Du musst O ist gleich Object New und dann def O.methodMissing und dann könnte man O.testMethode. So funktioniert es. Es gibt lauter so Methoden, die irgendwie so crazy Sachen machen. Das Ganze nennt man dann irgendwie Metaprogramming oder Inflection oder alles Mögliche. Da gibt es Bücher dazu. Allgemein, es gibt zu jedem Thema, was ich hier angeschnitten habe, solche Bücher, die man sich dann noch dazu anlesen möchte, wenn man will. Und was du auch mit der Define Method machen kannst, ist zum Beispiel dynamisch Methoden definieren. Also, dass du von mir aus ein Array hast mit Namen und dann definierst du den ganzen Array an, mit Methodennamen. Und dadurch, dass ich die Folie da irgendwie dann mal noch weggeben will, habe ich hier so ein paar Links. Das habe ich schon gesagt, das Ruby kannst du eigentlich echt gut im Browser oder so lernen. Es gibt so unglaublich viele Tutorials, es gibt ganze Firmen, die wirklich Geld damit verdienen, anderen Leuten Ruby beizubringen. Es gibt sehr gute Bücher. Ist wirklich eigentlich angenehm. Es ist eigentlich auch, gerade für Leute, die gar nicht programmieren können, würde ich sagen, ist Ruby so die ideale Einsteigersprache. Weil es sah jetzt alles crazy aus, wenn man irgendwie andere Sprachen kennt. Aber wenn du das lernst und dir das mal von Grund auf anschaust, ist es oft sehr einfach. Ich habe immer so ein GIF im Vergleich zu anderen Sprachen, die manche Sachen ganz arg verkomplizieren. Ich spreche Ruby Way, wie man immer sagt. Ist halt ganz einfach, gehe ich halt einfach da und würde es auch. Und das ist auch so ein Vorurteil, weil man hört das gesagt bekommt, wenn man Ruby programmiert, das sind doch alles diese komischen Hipster. Und da habe ich mal ein bisschen Internetrecherche gemacht und habe mal überlegt, gut, wie kann ich Ihnen zeigen, dass Ruby keine Hipster sind, Ruby-Developer keine Hipster. Da bin ich mal auf Google Trends gegangen. Und habe ich gesehen, habe ich mal zwei Suchbegriffe, und zwar Suchbegriff Hipster und Ruby Programming Language. Und dann kriege ich so einen Graphen raus, wo man sieht, boah, 2005 war Ruby ziemlich im Kommen. Und als der Begriff Hipster, als die Hipster sozusagen im Kommen waren, ist Ruby ziemlich stark abgesunken. Also ich möchte auch jetzt keine Diskussion mehr haben, dass Ruby oder Hipster sind, weil man sieht ganz klar, dass es gar nicht so ist.
Ja, ist jetzt ja auch nicht mehr cool, weil jetzt können sie ja alle, jetzt ist es nicht mehr
cool. Genau, also jetzt ist es nicht mehr hip. Ruby ist einfach nur gut. Ja, ja.
Was war denn da 2011 los? Was war denn da 2011 los?
Also 2011, gute Frage. Aber da hat man sich wahrscheinlich so kurz gedacht, verdammt, lass uns doch nochmal Ruby programmieren. Da gab es wahrscheinlich irgendeinen größeren Bug in dem Framework, dann mussten alle nochmal Ruby programmieren, die ganzen Programme, die davor gemacht worden sind.
Oder irgendjemand hat Rubine-Kunde.
Darf ich kurz, ich erkläre dir das nachher mit den Web 2.0 Erkenntnissen. Ich will jetzt bloß noch mal kurz, weil jetzt haben wir doch, glaube ich, ein bisschen wenig Code gesehen. Ich zeige einfach noch mal ein bisschen Ruby Code. Kann man das lesen? Wahrscheinlich ja. Könnte ich es besser ein bisschen breiter machen.
Also die Programmiersprache ist komisch, aber man kann es lesen.
Okay, also ich habe einfach mal so ein paar Beispiele für so ein paar Aufgaben, die man vielleicht so tun möchte. Ich habe hier ein Array, es gibt in Ruby auch Ranges, wenn man die kennt, vielleicht auch so Haskell oder Python oder sonst was, und auch so Map-Methoden, also ich kann auch irgendwie funktionale Sachen machen, auch mit Blöcken dann. Also man kann sich jetzt auch schon irgendwie vorstellen, wie Map denn so implementiert ist in Ruby, nämlich dass ich Map erwartet einen Block und iteriert sozusagen mit dem durch Self durch. Okay. Anderes Beispiel, wie schreibe ich eine Datei? Ruby ist ja doch eine Skriptsprache und wird auch neben Web-Frameworks, die vielleicht noch kommen, auch von Sys-Admins verwendet, um einfach halt so Scripting-Aufgaben zu machen. Man sieht hier einfach, wie ich eine Datei, Testdatei, .txt aufmache. Ich muss immer noch spezifizieren, dass ich was reinschreiben will, sonst ist es nämlich read-only und dann gibt es wieder einen Block und ich mache File und dann einfach wieder Putz und Hallo Welt und schon steht Hallo Welt. Nee, musst du nicht machen. Also, dieses File ist auch dieses File, okay? Also das ist ein Block. So, dann will ich mal ein Array mit random Werten. Da habe ich dann so Sachen wie irgendwie ein, ich initialisiere erstmal das random Array und dann dadurch, dass Zahlen in Ruby auch Objekte sind, kann ich auch auf Zahlen so Methoden aufrufen. In dem Fall habe ich so einen Iterator, der times heißt, 5.times, was passiert da? Der Block wird 5-mal aufgerufen. So. Das ist, ich glaube, das war so 5-times, du putz, hallo Welt, war eigentlich das, was ich damals gesehen habe. Und da war ich so, was, ich brauche keine Vorschleife, um 5-mal hallo Welt zu kriegen. Genau, hier habe ich wie du so einen kleinen Operator, um halt was in Array hinten ranzuschieben. Und RAN 20 gibt mir halt random Zahlen zwischen 21 und 25. Weiß nicht genau. Das ist eine Array, da schiebe ich was in Array. Da hinten eine schnelle Frage.
Wird denn bei dem File-Beispiel, eins weiter oben, das Putz, also dieses File-Punkt Putz auch nur ausgeführt, wenn praktisch das Öffnen erfolgreich war, oder? Kann das sein?
Mhm. Also ich meine, dass es so ist, dass wenn die Datei nicht geöffnet werden kann, dann wird das File-Punkt Putz wahrscheinlich irgendeine Exception raisen. Zum Beispiel könnte es, wenn man hier dieses W nicht schreibt, dann darf man auf die Datei nicht schreiben und dann wird wahrscheinlich das Putz auch sowas wie eine Could Not Write Exception.
Irgendwie so. Geht der Block rein? Geht der überhaupt den Block rein? Also ist der Pfeil eigentlich nil oder irgendwas unspezifisches? Würde da eigentlich gleich in diesen Pfeil vom Putz-Block reingehen?
Die Exception wird bereits bei Open geschmissen.
Okay. Also Exception wird schon bei Open geschmissen. Okay.
Naja, die Frage ist, ob also nach einer Exception macht es sowieso nicht weiter.
Ja, ja, also es sind so Kleinigkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde solche Kleinigkeiten immer nicht wichtig. Weil wenn, also, wenn, was heißt nicht wichtig? Ich möchte es jetzt nicht breit erklären, weil das sind dann die Sachen, wenn ihr euch fragt, wie es ist, dann muss man es halt eh nochmal googeln. Ich will jetzt mal so noch den groben Überblick zeigen. Dass sowas natürlich wichtig ist, ist klar. So, da ist noch eine Frage jetzt, wie man wahrscheinlich eine Frage
macht. Kann man in Ruby auch Bit-Operationen
machen? Man kann in Ruby auch Bit-Operationen machen.
Nee.
Du musst wahrscheinlich erstmal googeln, wie mache ich Bit-Operationen in Ruby. Keine Ahnung. Also was lustig ist in Ruby, gibt es glaube ich auch in anderen Sprachen. Ich kann sowas machen wie hier, 0b5. Numerical Interval Without Digit. Finde ich mal sowas. Ja genau, ich kann Binärzahlen schreiben und wenn ich 0 wähle, dann weiß ich direkt A, 7. Fehle ich ein paar Erstis, die mal so gewisse Vorlesungen machen. Beispiel für noch so Monkey Patching, ich kann mir so eine Summenmethode schreiben, die gibt es nämlich in komischerweise in Ruby Library nicht auf Array. Was hier passiert, inject ist. Auch diese ganzen Operatoren sind auch alles Methoden. Alles so Syntactic-Sugar. Ich gebe wieder den.
Kannst du nachtypisieren? Weil bei sowas kannst du dir mit Springs richtig den Arsch abreißen.
Was meinst du mit nachtypisieren? Sowas wie TypeScript in JavaScript?
Ja, das ist die Submethode definiert. Und ich gebe dem nicht ein Array von Integer, sondern ein Array von Strings. Also natürlich ein Array von.
Ja, dann werden die concatenated, meine ich doch.
Gar nicht, weil du definierst es für. Ach so, stimmt.
Nö, das ist für Array.
Das wird doch funktionieren. Wir würden doch die einzelne Zahl teilnehmen oder wir den Plus-Operator
machen. Ja, genau.
Wenn es wirklich Sache geht, dann würde es den Plus-Operator geben. Wenn ich jetzt einen Array habe, dann würde ich den Plus-Operator geben.
Ja.
Das ist ein Array. Was machen wir?
Plus-Methode gibt es überall. Oder was meinst du?
Nee, wenn ich selber die Klasse mache und würde die nicht von Hand Plus machen.
Ja, das willst, du willst eigentlich kein Plus neu definieren, weil Plus hat so gewisse Bedeutungen wie Addition.
Ja, das ich habe jetzt einen Array von der Auto.
Ja.
Ich habe diese Array mit Auto, wo ich so gut so brauche. Mhm. Dann macht er ja Auto plus Auto plus Auto.
Genau.
Das ist kein Plus definiert, weil ich es nicht vorher gemacht habe. Weil es
nee, nee, ich glaube Plus auf Array, nee. Du rufst dann, vielleicht müssen wir klären, was diese Inject-Methode hier macht. Du hast ein Array und du kannst dir vorstellen, so ähnlich wie so eine Forward-Operation, setze ich zwischen allen Elementen im Array ein Plus. Und
ja, es gibt ja kein Auto-Auto.
Doch, das ist ein Auto-Auto. Auto plus Auto ist Auto-Auto.
Das ist ja nicht der String, Auto ist ja eine Auto-Klasse.
Also ich glaube, was er meint, ist, dass du ein Array von
ja.
Effekten vom Typ Auto hast.
Ach so, ob, ja, genau, sowas könnte man machen. Okay, da, sowas kannst du machen. Es macht auch vielleicht manchmal Sinn, diese Plus-Operation, wenn du eben genau sowas hast, das ist ja ein bisschen ähnlich wie in Haskell, wo du dann auch anfängst, andere Operatoren zu definieren, dass du sagst, gut, wenn ich jetzt ein Auto addiere und ein Auto addiere, möchte ich, dass irgendwie ein Porsche rauskommt. Das kannst du dann, das könntest du dann definieren. Da müsstest du dann Plus überschreiben. Okay, also hier random array.sum summiert dann den Array. Jetzt habe ich noch so ein FISBUS-Beispiel, das kriegt man ja auch öfters mal gefragt, wie machen wir das dann hier, wie machen wir das denn da. Da hast du einfach auch wieder so eine Methode auf den Integer definiert, up to 100. Ist eigentlich so eine ziemlich, auch wenn man da, ich finde, wenn man da wieder draufschaut, dann weiß man eigentlich auch wieder direkt, was ist hier, Modulo, ist gleich. Und hast du auch mit end, du kannst auch or schreiben. Und was hier passiert hier für die Modulo 5 Zahlen oder FISBUS und für Modulo 5 Zahlen Bass und für Modulo 3 FIS. Okay?
So, das mit end und or ist das gleiche?
Nee, end und or ist nicht das gleiche. Aber end ist das wirkliche und or ist oder. Okay. Das ist einfach. Wie gesagt, Ruby ist eine Sprache für einen Programmierer. Das soll nämlich nach, wenn du diesen Quelltext liest, was möglichst viel verstehen. Und man merkt schon irgendwie auch an den Blog-Definitionen mit Do und End, man versucht eigentlich so wenig wie möglich Sonderzeichen rein, weil mit Sonderzeichen kann keiner was anfangen. Okay? Das war mal so ein ganz grober Überblick in Ruby. Es gibt auch noch mehr in Objektorientierung und man kann bestimmt auch noch abgefahrene Sachen machen, aber ich kann das auch gar nicht. Und ist dann auch nicht wichtig. Jetzt für den Vortrag. Was ich jetzt eigentlich noch zeigen will oder auch kurz reden will, weil man kommt leider nicht drum rum, dass man eigentlich erwähnt, was Ruby on Rails ist, weil ich glaube, Ruby on Rails ist eigentlich der Hauptgrund, wieso es Ruby überhaupt noch gibt und wieso überhaupt wir alle Ruby kennen, weil sonst wäre es, denke ich, eher so die Nischensprache geblieben. Und ich will eigentlich ein kleines Beispiel vorcoden. Und da merkt man dann auch oft, was es eigentlich heißt, diese ganzen Meta-Programming-Sachen, weil da sind manche Sachen dabei, wo man sich denkt, hör, und sowas geht. Genau, nur kurz aber zu Rails. Das ist dieser David Heinemeier-Hansen, der hat das geschrieben, der hat auch immer mal Informatik studiert und Wirtschaft. Und was man zudem aber wissen muss, wie es halt so bei Frameworks ist, der hat meistens eine sehr starke Meinung. Ja, wie alle Ruby-Leute, der hat oft eine Meinung mit Sachen, die er blöd findet und Sachen, die er gut findet, und er hat auch kein Problem, die Leute anzuscheißen, ja, das finde ich doof, das machen wir im Rails nicht. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso Rails so Erfolg hatte, weil so Open-Source-Projekte scheitern ja oft daran, dass sich dann 20 Leute streiten, ja, aber wir wollen Funktion A, Funktion B, und irgendwie passiert nichts. Und dieser David Heinemeier-Hansen hat dann oft einfach gesagt, wir machen jetzt das und dann wird das gemacht. So habe ich mir das sagen lassen und ein bisschen gelesen. Der ist noch gar nicht so alt. Der hat einen Twitter und den kann man folgen. Und der haut, glaube ich, jeden Tag so 20 Tweets raus. Und wenn ein iPhone rauskommt, dann kommen 20 Tweets, wie gut das iPhone sind, und 20 Tweets, wieso das iPhone schlecht ist. Und immer sehr meinungsbildend. Und der hat natürlich Ruhm erreicht mit Ruby on Rails, hat auch viel Geld verdient. Diese 30 Signals Firma ist sehr. Kennt vielleicht manche Basecamp, so Projektorganisationstool. Hat auch einige Bücher geschrieben, die dann immer Bestseller wurden. Und die Bücher sind komischerweise oder lustigerweise nicht unbedingt über Rails, sondern über Sachen, wie man wenig Arbeit macht. Oder nicht wie man wenig Arbeit macht, aber wie man seine Zeit möglichst effektivst nutzt. Und das ist nämlich auch das, was bei Rails irgendwie dann durchschimmert. Bei Rails haben wir nämlich so Grundprinzipien, dass wir Convention over Configuration haben. Ich weiß nicht, wer halt mein Projekt gecodet hat. Oft verbringt man so die ersten 100 Stunden damit, eigentlich sein PC einzurichten oder Konfigurationsdateien zu schreiben oder Datenbank-Connection. Dry heißt so viel wie, ich möchte keine Codezeile doppelt haben, indem ich halt schön modulare Sachen baue. Und das Prinzip bei Rails ist nicht, was der größte Kritikpunkt oft ist, ja, Rails ist so langsam, Rails ist nicht performant. Darum geht es erstmal nicht. Es geht darum, überhaupt mal was zu bauen, mal mit dem Ding überhaupt fertig zu werden, weil das ist der Hauptgrund, wieso Projekte scheitern. Ist nicht, dass das Projekt dann, wenn es dann 1 Million User hat, nicht mehr skaliert, sondern das Ziel ist, möglichst schnell so ein Ding zu bauen, was funktioniert.
Okay? Ja, also schnell bauen und nicht schnell laufen.
Ja. Also. Da töten mich nicht die Leute, die sagen, genau, schnelles Zweiwürdig, da töten mich die Leute, die sagen, aber es geht in Rails einfach darum, was zu bauen und damit auch fertig zu werden und sinnvoll zu bauen und nicht sich 5 Jahre über Konfiguration zu streiten, über 5 Jahre über des 5. Jahrhunderts. Rails ist, Simon hat es mal gesagt, zu Pferden und Autos, das ist wie ein Auto. Es fährt schnell und scheißt nicht im Vergleich zum Pferd. Also, so. Ich will jetzt eigentlich noch, das schaffen wir schon noch, so eine kleine Applikation bauen. Das hat, ist auch schon öfters gemacht worden, aber ich nenne es jetzt ganz normal Screamer. Vielleicht hat es so eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen. Und was ich eigentlich bauen möchte, ist eine Login-Funktion. Und ein eingeloggter User, der soll eigentlich so einen Scream absetzen können. Und das Statistiken, das lassen wir so weg. Okay, das ist vielleicht jetzt noch so das Abschlussquote. Genau, für die Leute, die SQL nicht so drin sind, da habe ich noch so ein Ding. Und zwar brauchen wir nämlich jetzt, wenn wir, ich will das Ganze mit einer SQL-Datenbank machen, wenn man da jetzt überlegt, gut, wie mache ich das, da brauche ich vielleicht zwei Tabellen, eine Tabelle für die Users und eine Tabelle für die Screams. In den Screams speichern wir dann sowas wie den Inhalt des Screams, zum Beispiel, oh mein Gott, und bei dem User speichern wir alles, was E-Mail, Adresse, solche Geschichten, okay? Weiß jeder was so ungefähr? Wir versuchen jetzt mal eine Applikation zu bauen, mit der wir SQL verbinden wollen.
Mach einfach mal. So.
Genau, jetzt habe ich hier so. Also, jetzt haben wir noch ein bisschen Notiz gemacht, weil sonst so einfach so geht das auch nicht hin. Wir wollen jetzt mal das Projekt aufmachen. Da gehen wir dann sowas wie Rails New und ich nenne es einfach mal Screamer 5. Okay. Ja, ich habe schon mal ein paar Mal probiert, weil das ja auch klappen soll. So, wenn du Rails installiert hast, ist jetzt eigentlich so ein Rails-Projekt gestartet. Jetzt können wir mal, jetzt gehen wir auf Code. Okay, das ist das, was jetzt gerade von Rails bereitgestellt wurde. Schauen wir einfach mal kurz rein. Rails ist so Model View Controller Pattern. Das erkläre ich jetzt nicht. Genau, da verweise ich auf PVS oder irgendwas, irgendwelche Vorlesungen oder Internetrecherche. Es hält auch viele Leute haben verschiedene Sachen von Model View Controller. So, dann gibt es hier die Binaries, da habe ich dann so Generatoren drin, Disch und nicht der Ordner. Und dann habe ich hier einen Ordner Configs, da sind Configs drin. Schauen wir uns mal so eine Ruby-Config-File an, die sind nämlich auch alle in Ruby geschrieben. Zum Beispiel hier Environment oder Routes. Okay. So eine Config-File, meistens schreibt man da in Blöcken irgendwelche Sachen rein. Und das Schöne an Ruby ist, dass sobald du anfängst, irgendwelche Sachen zu schreiben, oft vergisst man eigentlich, dass man Ruby programmiert und man lernt so eine ganz eigene Sprache, um diesen Zweck da zu machen. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt so eine Route haben, also wenn ich im Browser jetzt auf localhost 3000 slash gehe, dann kommt gut. Okay? Ich möchte jetzt aber weiter die Ordner kurz anschauen. Ich habe hier so eine Seeds-RB. In der Seeds-RB, da habe ich Testdaten drin. Weil wenn man mal so eine Datenbankanwendung schreibt dann, und man will einfach mal ein bisschen rumklicken und testen, dann will man eigentlich auch mal Daten in der Datenbank haben. Und in Seeds.rb kannst du einfach Daten reinschreiben und dann macht man so ein bisschen Command-Line-Magic und dann hat man auf einmal eine gefüllte Datenbank. Man muss das auch alles sehen, es steht alles in Dateien drin. Das heißt, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten in einem Rails-Projekt arbeite, dann benutze ich einfach Git. Und wenn jetzt jemand die Datenbank ändert oder irgendwie sagt, hey, ich möchte noch das zum Testen, dann sieht man ja nachher beim Git, ah, der hat da noch was hinzugefügt, und dann mache ich bei mir einfach auch rake db seed und habe auf einmal die gleiche Datenbank. Okay. Also lib-Ordner ist auch erstmal uninteressant, log-Ordner, da sind so Sachen drin wie Logs. Dann habe ich hier so einen, dadurch, dass Rails ja ein Web-Framework ist, habe ich hier so kleine 404 HTML-Pages, aber ist jetzt auch zu viel. Genau, ich habe hier einen Ordner Test, weil in Ruby allgemein oder in Rails auch ist es so, dass die Leute ganz viel Wert auf Tests legen. Und da kommt vielleicht auch ein bisschen so dieser Trend, der jetzt wieder ein bisschen abschwächt, dass man eben zuerst die Tests schreibt und dann den Code oder irgendwelche Tests automatisch generiert mit irgendwelchen Spezifikationen. Das kann man in Rails ist es tatsächlich so gedacht, dass du überall Tests schreibst. Es werden auch Tests automatisch generiert und da legen die Leute sehr viel Wert drauf. Okay, jetzt einige Sachen fehlen hier noch, aber das ändert sich gleich. Eine Gem-File. Ich habe vorhin von den Ruby-Gems geredet, das ist diese Library, die ich mir holen kann, das ist wie bei Python Pip oder so. Da habe ich jetzt ganz viele Sachen drin, von Rails bis SQLite. Ich habe mir jetzt auch hier als SQL-Datenbank mal SQLite. Das funktioniert standardmäßig, ich habe auch so Datei. Wenn ich nachher ändern will, kann ich einfach hier im Config, meine ich doch, hier dann, wenn ich halt nachher irgendwie Postgres haben will, setze ich da halt Postgres rein. Aber jetzt soll SQLite mal ganz reichen. Jetzt importiere ich mir noch einen Gem. Okay, die nenne ich mal Device. Das ist nämlich so eine Library, die mir Authentication in Rails recht simpel macht. Okay, jetzt wollen wir noch. Genau, jetzt alles, was in der Gem-File steht, wollen wir jetzt installieren. Okay, jetzt habe ich, jetzt ist Bundle installiert, schon wieder, ich habe es in der Datei reingeschrieben, wenn ich jetzt theoretisch irgendwie Git pushe und jemand pullt, bei dem gibt es dann auch auf einmal auch Device, ich muss einfach bloß Bundle install.
Erklär mal kurz, was ist Bundle für ein Binary?
Bundle ist, glaube ich, eine Gem, ist auch einfach Ruby und wird einfach...
Kannst du noch einen Paketmanager vorführen, wie die Software fehlt und wie ich Software installiere?
Also wir haben gerade Software installiert, nämlich Device, und die meisten Ruby-Projekte, die benutzen diesen Bundler, weil der löst eben Dependencies auf. Ja, also hier in meiner Gem-File schreibe ich bloß Device, aber im Hintergrund in Gem-File-Log werden dann zu Device, was weiß ich, noch fünf andere Gems geladen. Einfach ganz normales Paketmanager. Und wenn ich jetzt von Hand was installieren will, dann kann ich sowas machen. Also wenn ihr Rails installieren wollt und ihr habt Ruby installiert, dann macht ihr Gem Install Rails.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bundle und
Gem? Gem ist der Paketmanager und Bundle ist einfach, oder Bundler heißt es, ist einfach eine Schicht drüber, wo ich die Sachen, die ich für das Projekt installiert haben will, in einer File angeben kann. Gem ist einfach wie so das stinknormale Pip, wo ich Pip Install Library X mache. Ja. Okay?
Also das eine ist WPKG und das andere ist Arch.
Ja. Tatsächlich ist das mein Problem, ich kann bloß Arch. Vielleicht ist das eine, ja, Bundle ist halt so ein intelligentes Shell-Skript und ja, Pac-Man ist auch ein intelligentes Shell. Keine Ahnung. Kann man Bundle mit was vergleichen? Ich weiß nicht, was das ist, aber wahrscheinlich nicht.
Also Virtual Env ist für Python normalerweise Versionsverwaltung, dass ihr so ein kleines Virtual Environment machen kannst, wo du sagst, ich hätte gerne genau diese Version von der Library und sowas. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das Bundle anders, weil es ja keine Sandbox aufsetzt, oder?
Nee, das tut es nicht, aber es installiert mir die Dinge und ich kann auch die Version spezifizieren. Aber ganz ehrlich, ich muss weitermachen, sonst werden wir fertig. Wir können auch gerne über Bundle reden, aber da müssen wir einfach mal Google fragen, was Bundle und so alles ist. Also jetzt wollen wir, in Rails gibt es ganz viele Command-Line-Zeugs, weil wir ganz wenig tippen wollen. Und jetzt machen wir mal sowas wie Rails Generate, jetzt wollen wir erstmal Device, wir haben ja gerade Device als Abhängigkeit reingeholt. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Code von dem Device in unser Projekt reinschmeißen, das machen wir über Rails Generate, Device Install. Okay, das mach du kurz. Okay, jetzt hat er hier, was er alles reingeschrieben hat. Wie gesagt, da ist jetzt sehr viel Magic dabei, aber ich will euch einfach mal zeigen, wieso Rails so beliebt ist. ich weiß ja nicht, inwieweit ihr schon mal so eine Authentifizierungs-Web-App geschrieben habt, aber wenn ihr von Hand da anfangt, das dauert eine Weile. Und genau, so jetzt, was wir jetzt machen, ist eine Datenbanktabelle anlegen. G ist einfach Abkürzung für Generate, kann man auch G schreiben. Und dann machen wir so, Okay. So, jetzt ist gerade was Wichtiges passiert, und zwar haben wir gerade eine Migration angelegt. Ich weiß nicht, wer weiß, was eine Migration ist. Okay, ja, jemand, der vielleicht schon wissen muss. Es ist, in dieser Datei steht jetzt drin, was wir demnächst an Änderungen in unserer Datenbank durchführen wollen. Okay, also hier kann man noch lesen, create table, users. Okay, dann kommt ein Block. Und dann haben wir so Sachen wie tstring, da wollen wir einen Column mit String und das nennen wir E-Mail. Und dann haben wir hier so Default-Sachen. Okay, das ist jetzt, das haben wir jetzt gerade geschenkt bekommen von Rails, von Device. So, okay, alles schön, haben wir geschenkt bekommen. Wie benutze ich jetzt so eine Datenmigration? Da kann ich jetzt sowas machen wie Rake, db-migrate. Rake ist das Ruby-Make. Okay, Make kennt jeder, Rake ist das Ruby-Make. So, jetzt wollen wir es benutzen, um Migration zu bauen. Jetzt sind wir hier, jetzt ist gerade SQL passiert, und zwar haben wir jetzt gerade hier Device-User angelegt, wir haben eine Tabelle erstellt, wir haben Index hinzugefügt, alles schön. Okay. Was ich jetzt machen will, ist, dass ich jetzt als nächstes diese Seeds-RB fülle, weil ich habe vorhin schon gesagt, damit kann ich so Demo-Daten reinfüllen, dass wir in unserer Applikation nachher auch was haben, sonst müssen wir uns da reinwirken und lauter Sachen machen. Jetzt kommt der nächste Punkt bei Rails. Da gibt es nämlich dieses Ding, das ganz viel Magic macht. Und zwar, dadurch, dass wir jetzt eine Tabelle angelegt haben, Users, können wir in unserem Ruby-Code einfach User machen, großes U, User, wir haben jetzt eine User-Klasse, und sobald ich ein Objekt anlege, schreibt er mir automatisch in die Datenbank eine Zeile mit dem User-Objekt. Okay. Was ich jetzt hier mache, ist, wenn diese Seeds-RB-File aufgerufen wird, dann möchte ich erstmal alles rauslöschen, weil sonst stehen Sachen fünfmal drin und ich schreibe jetzt zwei User rein und dann stehen die zweimal drin. Und jedes Mal, wenn ich aufrufe, lösche das alles nochmal raus und mache das nochmal rein. Das ist ja User-Max. So, und jetzt mache ich ein User-Objekt. Jetzt hat es das Ding auch wieder so um. Get und Setter. Und da machen wir sowas wie max@seed.com. Okay, das ist jetzt dem seine Mail. Wir wollen sich, dass die Leute sich per Mail für uns einloggen können. Und dann hat er noch ein Passwort. Passwort. Ich weiß, das gefällt den Leuten jetzt hier nicht als CC, aber das ist an und für sich gar kein Problem, weil ich mache das jetzt in meiner Seeds.db-File. Dieses Device hat natürlich alle Möglichkeiten, Passwörter zu verschlüsseln. Und eigentlich ist es auch so, dass ich Passwörter nicht auch auslesen kann. Okay. Jetzt haben wir eins mit User. Jetzt mache ich vielleicht noch einen gleichen anderen. Okay, und die hast du eine Mail, die nenne ich mal Anna. Kein Seed.
Kein Null-CCC-Adresse.
Das sind jetzt die Seed. Okay? Also, die hat aber auch das gleiche Passwort. So.
Passwort wieder gehalten.
Ja, vor allem, ihr kennt jetzt alle die Passwörter. Können wir ja da einloggen. Also. Okay, jetzt will ich die mal in die Datenbank reinspielen. Das mache ich auch wieder über das RubyMake. So, jetzt mal. Jetzt habe ich gerade die Rails-Konsole aufgemacht. Jetzt bin ich also im Kontext von dieser Rails-Applikation drin. Jetzt, wie würde ich normalerweise jetzt die Datenbank anfragen? Ich schreibe das bei SQL. Was ich jetzt mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich sage, gut, gib mir jetzt alle User. Und das funktioniert nicht. Ah, okay, ich weiß wieso.
Das Ausrufezeichen?
Die meisten Ruby-Funktionen, die einen Ausrufezeichen heißen, haben sowas Konventionenmäßiges, dass sie das Objekt an sich verändern, auf das ich das ausgerufen habe. Also zum Beispiel ein Unterschied, ich habe einen String und habe die Methode von mir aus Lowercase. Und wenn ich die Methode Lowercase aufrufe, dann kriege ich den String als Rückgabe, den Lowercase-String. Und wenn ich Lowercase Ausrufezeichen habe, durch Konvention bei Ruby, das sozusagen der String, das Objekt des Strings, dass ich das verändert habe. Okay? Andere Konvention ist, Methoden, die Fragezeichen am Ende haben, geben immer einen Boolean zurück. Das ist nicht enforciert von der Sprache, aber wenn man Ruby-Entwickler ist und man sieht eine Methode wie include-Fragezeichen, dann weiß man auch, das ist die Methode, die mir zurückgibt, ob der Array das enthält. Und zwar
eher als Boolean.
Ja, nein, kann ja auch false zurückgeben.
Das könnte jetzt auch false zurückgeben. Es ist nicht alles true, aber alles, was so... So, jetzt nochmal. Okay. So, jetzt können wir mal... Ich glaube, wir können es auch. So, und jetzt sehen wir da, das sind jetzt diese Sachen in der Datenbank. Jetzt haben wir gerade SQL-Frage generiert. Select users, Punkt Stern from users. Okay? So. Der ORM, das ist von Rails. Das Ganze heißt Active Record. Man kann das alles auch entkoppeln. Ja? Du kannst auch diese ORM benutzen, ohne Ruby und Rails zu verwenden. Das ist aber sozusagen, ich will so das Gesamtpaket zeigen, was man bekommt, wenn man Rails verwendet. Das ist ein Object Relational Mapper. Der mappt sozusagen die Datenbank auf Objekte in der Programmiersprache. Okay. Jetzt kommt ganz viel Magic, weil jetzt generiere ich nämlich ein Scaffold. Ein Scaffold ist alles. Scaffold sind die HTML-Views dazu, das sind die, jetzt fällt auch der Begriff REST, das sind die RESTful Routes dazu, Resourceful Routes. Das ist jetzt schon wieder, da könnte man, glaube ich, nochmal einen Vortrag machen über REST. Da habe ich einfach alle HTTP-Methoden abgedeckt, um jetzt so eine Ressource, ich beschreibe jetzt sozusagen eine REST-Ressource. Und die nenne ich jetzt Scream, so wollen wir es haben. Und da gebe ich den Inhalt. Der Inhalt ist Text. Und dann habe ich noch sowas wie eine Lautstärke. Das ist ein Integer. Und jetzt kommt das, was auf der letzten Folie dran stand, nämlich diese 1-zu-n-Beziehung. Jetzt mache ich sowas wie User References. Was das jetzt heißt, jetzt habe ich da sozusagen einen Foreign Key eingebaut in die Screen-Tabelle, die auf den User zeigt. Okay? So, jetzt ist ganz viel generiert worden. Und wenn ich jetzt gehen wir mal in den Browser, der natürlich jetzt zu ist. Genau, ich muss auch noch. Ah, da geht's jetzt. Jetzt muss ich bloß noch Rails starten. Beziehungsweise, also Rails Server. Da starte ich sozusagen den lokalen Development Server. Okay, jetzt habe ich Localhost 3000. So, jetzt kriege ich einen Fehler angezeigt. Active Record Pending Migration Error. Okay, mir wird sogar gesagt, was ich tun muss. Run bin rake db migrate. Also ich muss die Datenbank aktualisieren. Macht er nicht automatisch. Okay, jetzt habe ich gerade noch eine weitere Tabelle angelegt und jetzt funktioniert es auch. Uninitialized constant welcome. Okay, genau. Also ich wollte euch jetzt zeigen, ich habe jetzt gerade so eine REST-Resource angelegt. Also dann mache ich sowas Screams. Kriege ich angezeigt, okay, alle Screams, GET-Request auf die Ressource ist dann Konvention in Rails, gib mir alle Ressourcen und alle Screams zurück. Jetzt können wir einen neuen Scream machen, das ist dann so der POST-Request, okay, Inhalt, oh mein Gott, Lautstärke 100, User machen wir jetzt mal nicht, Scream was successfully created. So, oh mein Gott, 100, jetzt gehen wir zurück in die Rails-Konsole. Und da können wir jetzt das gleiche machen mit Scream. Screen.org gibt immer alle Screens und da sieht man genau das, haben wir gerade erstellt. Das sind eigentlich, so funktionieren eigentlich Web-Apps zum Großteil. Und jetzt ist er doch schon später, wie ich gedacht habe. Ich glaube, ich programmiere das jetzt nicht ganz zu Ende, weil sonst kriegen wir nichts mehr zu essen. Aber vielleicht habe ich gerade ein bisschen gemerkt, das hat jetzt, wenn ich ein bisschen schneller getippt hätte, 10 Minuten gebraucht, eine HTTP-Ressource aufzubauen. Und ich habe sogar eine 1-zu-N-Beziehung eingebaut. Die sieht man jetzt bloß nicht im Browser. Aber vielleicht das noch, wie gehe ich in Rails auf so eine Source, auf so eine Beziehung ein, dann mache ich dann sowas wie Anna.screams. Das sind nämlich alle Screams von Anna. Also hätten wir jetzt in der Tabelle mit Foreign Key auf Anna gezeigt, kriegen wir da alle Screams von Anna, also müssen wir sowas machen. Und so programmiere ich eigentlich in Rails. Ja, Fabi?
Wie
weiß er
jetzt, dass du die Screams dann meinst? Weil, also, du hast in deiner User-Tabelle nichts mit Screams gemacht. Also, ich verstehe dir jetzt automatisch, dass da quasi
Vielleicht schauen wir uns die Migration von den Screams an. Da steht nämlich drin, wir haben hier ein T.References, das ist halt SQL. Jetzt, ich zeige auf die ID, vielleicht vergessen zu sagen, aber jede Tabelle kriegt Unique IDs und ich zeige jetzt auch eine ID in der User-Tabelle. Das war jetzt vorhin, weil ich da das User.References eingebaut habe. Okay, und das funktioniert dann einfach. Das ist genauso Convention over Configuration. Man kann das auch alles ändern. Was man vielleicht noch vergessen hat, damit es dann wirklich funktioniert, ist, da muss man sowas wie die screen.ab, hier steht es nämlich drin. Und jetzt sieht man auch gut, was ist so ein Symbol. Ein Symbol ist, ich referenziere jetzt hier nicht irgendwie den String User, sondern ich meine einfach den Namen User-Tabelle, ja, oder User. Und dann steht hier belongs to. Das sieht, wenn man dich fragt, was ist das, würde man nicht direkt draufkommen, dass es eigentlich nur eine Methode ist. Und das macht dieses ganze Ruby-Programmieren so unglaublich angenehm und für Leute, die irgendwie da nicht drin sind, komisch, weil es ganz oft wie so eine eigene Sprache aussieht, die nur gerade dafür gebaut ist. Aber das zählt nicht. Ja.
Was macht Ruby
an
der Stelle eigentlich besser wie PHP? Dieses ganze Undefinierbare gibt es in PHP auch und so viele Frameworks bestimmt auch.
Du hast kein Paketmanagement.
Doch, wir haben ja auch Paketmanagement. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben PHP programmiert.
Sau oder AP?
Ich weiß nicht, inwieweit PHP so Reflection und so sagen kann, weil was dann passiert, ist, dass vor allem mit diesem Method Missing, was du nämlich in Rails machen kannst, ist, dass ich in die Apps gehe und geh mal hier auf. Okay. Das ist halt so eine Templating-Language, die irgendwie Ruby versteht. Und ich habe jetzt keine Routen definiert, wie hier. Dass ich irgendwie slash screams und slash new. Okay. Habe ich nichts gemacht, habe ich alles mit dem Scaffold gemacht. Jetzt können wir mal schauen, was es denn inzwischen gibt. Da mache ich irgendwie sowas, Rake Routes. Und dann kriege ich angezeigt, was es denn alles gibt an HTTP-Sachen. Und hier sieht man jetzt auch, ich habe New User Session und mit Method Missing in dem Fall, so meine ich mich das mal gesehen zu haben, wenn jetzt das programmiert ist, ist nämlich jetzt genau sowas gelöst. Jetzt gibt es nämlich lauter Funktionen in den Views, wie zum Beispiel New User Session Strich Path. Und ich musste das nicht definieren, sondern das hat sich jetzt von selber definiert und das zeigt dann nachher auf den Slash Users slash new und lauter solche Sachen. Wenn ich das jetzt zu Ende mache, was ich eigentlich machen wollte, dann kriegen wir leider nichts zu essen.
Wie schmerzfrei ist es jetzt für
mich, HTTPS dran zu packen? Wie schmerzfrei HTTPS? Ich denke, das ist eine Frage von, wer dann letztendlich so eine Ruby-Applikation deployt. Also, das ist alles tausendmal gemacht und tausendmal getan, aber habe ich persönlich noch nie gemacht.
Wenn man jetzt als Packet-Maintainer den Kram geben sollte, das Paketieren auf andere Leute, was muss ich da bekommen und was muss ich über den Paketmanager wissen?
Über Gem. Mhm. Da definierst du, das ich glaube, einen Ordner und in dem Ordner liegt so eine Gem-Spec drin und da kannst du reinschreiben und dann meistens machst du halt Klassenmodule. Da ist auch noch
Frage. Ja, ganz andere Frage. Jetzt hat ja Rails hier irgendwie ganz viel Magic gemacht für dich. Mhm. Wenn du jetzt so eine Applikation fertig hast und da tritt hinterher in diesem Framework ein Problem auf, zum Beispiel in der Authentifizierung ist jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke drin und muss geupdatet werden. Kannst du dann deine Applikation damit einfach auf diese neue Version umziehen oder muss man das dann irgendwie komplett neu machen?
Ich denke, das ist wie in jedem größeren Projekt. Das wächst einfach und du kannst natürlich Sachen updaten. Das ist nicht garantiert, dass deine neue geupdatete Version funktioniert. Aber das ist alles grundsätzlich möglich.
Ja, weil da wird ja irgendwie jetzt ziemlich viel aus deinen Sachen so generiert, während du sie tust. Und ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, dann irgendwie so Sachen hinterher dann noch zu ändern.
Mach mal das Gem-File auf.
Welche Gem-File? Achso, ich habe gerade gemeint, genau. Ich mache die Gem auf. Okay, ja.
Genau, und dann kannst du zum Beispiel bei Rails, wie du nicht scrollen, kannst du einfach die dritte Nachkommastelle entfernen. Also 2.4, also die letzte 4 entfernen.
Ja.
Und wenn du jetzt speicherst und Bundle-Update ausführst, dann holt er sich bei rubygems.org automatisch die neueste Version von dem jeweiligen Gem. Das kannst du so implizit machen oder du kannst explizit die Versionsnummer ändern und dann einfach ausführen. Also das ist eigentlich der ganze Update-Prozess.
Hier hast du auch diese Dinge, dieses größer, kleiner und so, das ist einfach, gibt eine Version, die mindestens 1.3 hat oder so. Was du vielleicht auch noch meintest, ist, das macht so viel Magic, das kann doch gar nicht sicher sein.
Nee, da habe ich eigentlich kein Problem damit. Wir haben nur das Problem damit, die Sachen, die du generierst, und wenn sich da jetzt in diesem Generierungsprozess was ändert, dann kann ich das ja hinterher nicht mehr so leicht updaten.
Du gehst über die Major- oder Minor-Nummern. Also sprich, wenn, klar, jeder Bibliotheksmanager kann das hier anders machen, aber zum Beispiel bei Rails ist ganz sicher die dritte Punktstelle wirklich die Bugfixes, die folgen wirklich diesem semantischen Versionieren.
Ja.
Und an der zweiten Stelle gibt es schon irgendwie Feature-Veränderungen zum Beispiel, darüber kannst du
gehen. Könnte sein, also, dass es irgendwie nicht mehr miteinander, okay, ja.
Du kannst das Scaffolding wahrscheinlich auch neu generieren,
oder? Ich kann auch das ganze Scaffold-Zeug wieder löschen. Ich will vielleicht mal kurz den Controller zeigen. Hier kann ich dann so Methoden definieren, diese Create, und dann sieht man auch, hey, hier passiert irgendwie auch SQL und wird mir dann zurückgegeben. Und was ihr meint mit generieren, Punkt 1, ich benutze ja eine Library mit dem Gem, da steige ich die Library rein, weiß ich, wenn die ein Problem hat, dann muss ich die Library updaten. Was ich generiere mit dem Generate, das kann ich theoretisch auch alles von Hand schreiben und das kann ich auch alles wieder rauslöschen. Das ist einfach nur Faulheit, dass ich das in eine Kommandozeile eingebe. Und wenn es Probleme im Generierungsprozess gibt, dann muss ich einfach Code ändern. Da ist nicht viel Magic dabei. Plus, ich bin auch nicht der Ultra-Rails-Profi, aber es sieht nach viel Magic aus, aber das Ding ist jetzt doch relativ alt und jetzt kommt irgendwann dann 5 Punkt irgendwas. Und da ist ganz viel Wissen, gibt es da. Also, wenn da irgendein Problem ist, ich meine bisher noch nicht wirklich auf Google keine Problemlösung gefunden zu haben oder so.
Ich probiere jetzt kurz Bibliotheken zusammenklatschen. Kann ich das noch mit Ruby-Bibliotheken haben oder welche anderen Programmiersprache kann ich damit?
Ja, du kannst, glaube ich, auch irgendwie C-Extensions schreiben und bestimmt auch andere Sachen evaluieren. Geht. Ach ja, genau, was ich sagen wollte, es gibt ja, das ist ja interpretierte Sprache und es gibt noch ganz viele andere Interpreter geschrieben in Java, es gibt sogar eingeschrieben in Ruby. Das ist ganz cool, weil den kann man sich mal anschauen und den Code anschauen. Da lernt man voll viel Ruby, wenn man Ruby anschaut, wie es in Ruby geschrieben ist. Also zu 80% in Ruby. Und das ist ganz cool. Und ja, das halt auch auf der JVM funktioniert auch Ruby. Und ja, was ich abschließend eigentlich noch sagen will, ist, selbst wenn man heute nicht mehr Ruby programmiert, weil es irgendwie doch wieder uncool ist oder so, es hat extrem viel geprägt, wenn man sich anschaut, was ist CoffeeScript, was ganz viele Leute verwenden. CoffeeScript ist eigentlich nur so ein bisschen ja, Ruby in JavaScript. Oder so Sachen wie Elixir, was ich jetzt zum Beispiel jetzt mal cool finde, wenn da jemand was über Erlang erzählt. Ich finde einfach, das hat unglaublich viel, man merkt oft, hey, das kam doch aus Ruby oder die Idee kam aus Rails. Selbst wenn man heute nicht mehr Rails programmiert und irgendwie denkt, dass Node cool ist.
Musik über den Scheiß und die Programmiersprache Ruby abseits von Rails?
Abseits von Rails, was ist da mit Ruby gemacht? Also es gibt halt einmal dieses Rake. Ich denke, das machen, benutzen viele Sys-Admins, weil es einfach schön aussieht und einfach easy zu schreiben ist. Und das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, wenn du jemanden schreibst, der schon 5 Jahre Ruby programmiert, der ist verdammt schnell. Also der kann wirklich das, wofür ich jetzt 10 Minuten brauche, macht er, wenn ich jetzt nicht rede, in 3 Minuten, baut er das ganze Ding auf und setzt den mal 4 Wochen Fulltime an ein Projekt ran und der kann und der weiß, was er tut. Da kommt extrem viel zustande. Abseits von Rails Überlebenschancen. Es gibt ein anderes Projekt, sowas wie Sinatra. Okay, also Sinatra RB. Das ist auch so eine kleine, Gem, um auch HTTP zu servern. Das vielleicht kennen die Leute Express.js. Das sieht aus wie Express. Und eigentlich alles, was hier passiert, hier schreibe ich halt GET und dann sage ich die Route und dann sage ich, was passieren soll. Das ist sehr beliebt. Aber ich denke, auch das ist mit Node, da geht schon die Trends hin. Anderes Projekt, ja, das sind diese ganzen Ruby. Genau, man kann iOS-Apps in Ruby programmieren. Genau, das ist, wird, glaube ich, recht viel verwendet. Und Metasploit habe ich gerade, ist doch auch. Also, Metasploit Framework in der Programmiersprache Ruby implementiert. Also, ich sehe nicht, dass Ruby in der nächsten Zeit irgendwie ausstirbt. Was man auch sehen muss, ist, dass die ganzen großen Projekte, die in Rails gebaut wurden, da müssen ja jetzt Leute auch noch dran bauen. Und da lohnt es sich nicht unbedingt, das jetzt in Express.js umzuschreiben oder sonstiges, sondern da braucht man natürlich immer noch Ruby-Programmierung. Klar, dieser anfängliche Hype, sag ich mal, ist vielleicht nicht mehr da, aber es ist immer noch bei vielen Tools der Wahl und es gibt auch immer noch genug Agenturen, die da Rails programmieren. Ich,
es gibt ja auch immer noch genug Cobol-Programme. Also.
Ja. Wie gesagt, mit Ruby kriegt man halt Stuff da.
Nur so viele Cobol-Programmierer gibt es nicht mehr. Das ist ein Problem.
Das wird, ich schätze, dass es in Rails nicht anders sein wird, dass in 20, 30, 40 Jahren man auch als Rails-Programmierer nochmal gefragt ist, weil irgendwelche Rails-Applikationen gefixt werden müssen.
Also die Cobol-Anwendungen werden neu geschrieben.
Dann hat man das Y3K-Problem kommen.
Gibt es auch so einen Compiler, wo ich dann binär Code rausbekomme?
Hier, Code Compiler Ruby, ja, das hat mich auch schon mal interessiert. Check die Unanwendung. Also,
Rubinius kann das.
Ja, Rubinius ist das.
BYC. Kommt wieder das Python. Oh.
Okay. Ja, genau, das ist Rubinius. Was ich noch. War das das hier? Also. vielleicht noch Sachen, die damit gemacht sind. Okay, also das sind so die Sachen. Es ist halt doch Rails, was irgendwie bei Ruby im Moment springt. Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Fragen?
Hast du echt 490 ungelesene Mails?
Ich hatte tatsächlich 490 ungelesene Mails, habe ich aber auch 6 E-Mail-Accounts.
Das ist wahrscheinlich alles Mailing-Liste.
Ja, das ist alles eine Mailing-Liste.
Das sind die Fragen, die aus dem Stream da kommen.
Ach hier, jetzt sehe ich das. Ich habe gefragt, wieso seht ihr das?
Liest du deine Mails in den Browser?
Nein, ich habe tatsächlich Thunderbird. Aber da spielst du bei einer Reihe. Ja, also mich persönlich, was ich noch sagen wollte, was an Rails auf jeden Fall uncool geworden ist, das ist diese ganze Frontend-Sache, die ich bei Rails mitbekomme. In Rails bekomme ich alles mit, da bekomme ich HTML-Templates mit, da bekomme ich das ganze JavaScript wird mir concatenated und ich habe irgendwelche CSS-Sachen, wo ich denke, der Trend hingeht und was auch Rails 5 bringen wird, ist, dass es ganz einfach sein wird zu sagen, hey, ich möchte das ganze Frontend-Rails-Zeug nicht haben, sondern ich schreibe meine App lieber in Angular oder in React und Backbone und was weiß ich in irgendwelchen JavaScript-Sachen, um einfach das Backend Rails zu haben und Frontend, von mir aus mobile App, Angular, JavaScript. Das ist auch so das, was ich eigentlich nächstes Jahr als Projekt machen werde, das sozusagen my Rails nur als Backend zu verwenden. Ja, sonst kann ich eigentlich bloß noch sagen, dass mich freuen würde, wenn jemand mal Erlang vorstellt und Elixir. Weil das würde mich interessieren, das sieht eigentlich ganz nett aus. Es sieht so ein bisschen eine Mischung aus Ruby und Haskell aus. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde jedem empfehlen, mal so ein bisschen Ruby zu programmieren, weil mir ist da doch einiges klar geworden, vor allem Objektorientierung. Und ich glaube, gerade für Programmieranfänger ist das spitze. Okay, nee, aber ich muss ehrlich sagen, wenn du den Leuten anstatt Java Ruby programmieren lässt, an der Uni, also jetzt können wir diskutieren, aber ja, okay, also ich darf ja nicht meine Meinung sagen, aber ich kenne auch Personen, die genau das Gleiche zu mir gesagt haben und ich finde die auch recht und okay, ja, also
Don't feed the
trolls. Also das war's von meiner Seite, die Applikation kriegen wir nicht fertig, aber ihr könnt euch zumindest vorstellen, was gerade, ich habe keine Zeile SQL geschrieben, ich habe nichts gemacht, ich habe ein bisschen Ruby hingeschrieben und selbst da nicht. Genau, keine Ahnung, was passiert ist, aber es funktioniert.